everybody again.
Herzlich willkommen an alle nochmals von mir im zweiten Versuch und ganz besonders für die, die online dabei sind. Wir sind hier bei Servants of the Lord Ministries und ich bin der internationale Koordinator und wir fokussieren uns vor allem auf diejenigen, die ein Herz für Gott haben. Und ich erinnere euch nochmal an den Auftrag. Und da geht es darum, um die Menschen, die ein Herz für Gott haben. Und diese Einheiten sind auch sehr wichtig und ich hoffe, sie sind in deinem Kalender fest eingetragen. Und wir sprechen als Thema auf stärkere Fundamente. Normalerweise schauen wir im geschäftigen Leben nicht darauf, oder vielleicht in anderen Bereichen, aber besonders geistlich müssen wir aufwachen, dass dein geistliches Fundament etwas Arbeit braucht. Und genau das wollen wir in diesen Einheiten tun, diesen drei, die heute übertragen werden. Die nächsten Wochen werden sie auch nochmal zur Verfügung stehen, dass man sie nochmal hören kann. Preis den Herrn. Darren hat uns eingeführt und hat gebetet, aber lasst uns einfach ein paar Schriftstellen anschauen, damit wir unsere Herzen vorbereiten auf das, was Gott uns sagen möchte, denn die Fundamente sind wichtig. Lasst uns einen Blick in Jesaja richten. Wir gehen heute durch viele Schriftstellen, aber in diesen Schriftstellen hoffe ich, dass ihr sie aufschreibt und sie später anschaut und nochmal darüber nachsinnt. Vielleicht beschreibt das dich? Und durch diese Überführung, die du dann erfährst, während du die Schriftstelle liest, das wird dich dazu befähigen, tiefer zu gehen. Gott gibt dir Ohren zu hören, wenn du dich selbst demütigst. Und seine Gnade wird zunehmen. Lass uns Jesaja 28, Verse 16 und 17 lesen. Das steht im Jesaja Kapitel 28 und ich beginne mit Vers 16. Dort heißt es: Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Vers 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen. Und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. In der Living Bible heißt es, in Jesaja 28, Vers 16 bis 17, die Übersetzung Living Bible heißt es, aber Gott, der Herr, sagt, siehe, ich lege einen Grundstein in Zion, einen festen, geprüften, kostbaren Eckstein, auf den man sicher bauen kann. Du baust vielleicht nicht darauf, aber es ist sicher, darauf zu bauen. Wer glaubt, braucht nie wieder wegzulaufen. Werde die Leine und das Senkblei der Gerechtigkeit nehmen, um die Grundmauer zu prüfen, die du gebaut hast. Sie sieht so gut aus, aber sie ist so schwach, dass ein Hagelsturm sie niederreißen wird, so spricht Gott. Der Feind wird kommen wie eine Flut und sie wegfegen und du wirst ertrinken. Das Fundament, über das wir sprechen heute, ist der Herr Jesus Christus und das ist kein beliebtes Thema. Die meisten verbringen auch nicht viel Zeit damit, sich dieses Thema anzuschauen, aber er muss als Herr deines Lebens agieren können. Und das ist nicht etwas, das ungeprüft einfach so da ist. Der Vater hat seinen eingeborenen Sohn geprüft und hat ihn an Orte gebracht. Und Jesus war willens, durch diese Prüfungen und Versuchungen durchzugehen. Er war wie wir in jeglicher Art und Weise. Und du kannst sicher sein, wenn du dein Fundament auf Jesus errichtest, dann wirst du ein sicheres Fundament haben.
Aber du musst ihn wirklich zu deinem ausübenden Herrn machen.
Du kannst ihn nicht einfach nur Herr nennen. Heute haben die meisten Menschen kein Interesse an Fundamenten. Sie wollen irgendwie noch mehr und etwas Größeres erreichen. Aber du musst auch auf dein geistliches Fundament achten. Vielleicht beschreibt das dich bereits. so dein Auf und Ab. Du erkennst immer wieder, findest dich wieder vor, dass du irgendwas tust und dann versagst du wieder und dann kommst du unter Verdammnis. Und wir nennen das eine geistliche Falle, ein vergoldetes Gefängnis. Und das ist in Situationen, wo du versuchst, nach vorne zu treten und etwas zu tun, aber dann fällt alles zusammen, weil dein Fundament nicht da ist. Und das ist jetzt die Zeit, diese Fundamente zu stärken. Und darüber geht es in diesem Seminar. Du musst erkennen, dass es einige Kosten beinhaltet. Und wenn du erkennst, dass etwas vielleicht alt und bruchfällig wird, dann werden die Kosten etwas ansteigen, okay? Also du musst an deinem Fundament wirklich arbeiten. Du kannst das nicht so machen, dass du irgendetwas geistlich behältst und dann glaubst, du kommst wieder zurück und es ist noch so, wie du es zurückgelassen hast. Du möchtest einen geistlich guten Fortschritt, wenn du an deinen Fundamenten arbeiten willst. Ansonsten ist es erforderlich, dass alles nochmal neu aufgebaut werden muss. Du hast ein oberflächliches Fundament, wenn du immer wieder auf das Fleisch hörst. Ich sage das nochmal. Du hast ein oberflächliches Fundament, geistlich gesehen, wenn du weiterhin fortfährst, auf dein Fleisch zu hören. Der Teufel wird dir dabei helfen, etwas nachzujagen, das keinen ewigen Gewinn hat. Und das beinhaltet die Lüste des Fleisches und beinhaltet alles, was dir hilft, es bequem zu haben und wird dazu führen, dass du tote Werke im Endergebnis tust. Und am Ende beschuldigst du vielleicht andere und folgst einem Weg nach, der richtig erscheint. Also setze Jesus jetzt als Herr deines Lebens ein. Er kennt das Ende von Anfang an und weiß genau, was der Teufel tut. Und du brauchst das ganz besonders, wenn du Jesus zu diesem Punkt noch nicht zum Herrn gemacht hast. Und ich weiß, bis zu einem gewissen Druck warst du vielleicht auch entspannt damit. Aber bitte Gott um Vergebung dafür, dass du das nicht zuvor getan hast, wo du die Möglichkeit hattest. Jeder hatte diese Gelegenheit von seiner Wiedergeburt an, Jesus zu seinem Herrn zu machen. Im 1. Petrus Kapitel 2 lese ich die Verse 1 bis 6. 1. Petrus Kapitel 2, Verse 1 bis 6. In Vers 1 heißt es, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Es steckt so viel in diesem Teil drin. Ich hoffe, ihr bekommt die Möglichkeit, darüber nochmal nachzusinnen. Ich hoffe, ihr erkennt die Güte Gottes darin. Ihr solltet es auch schon erfahren haben, wie gnädig er bis zu diesem Punkt war und dass er mit euch nicht umgegangen ist, gemäß eurer Sünden. Dass er dir Gnade und Barmherzigkeit gegeben hat, obwohl du etwas anderes verdient hättest. Denn seine Absicht war, dass du geistlich aufwachsen solltest. Jeder von uns bekommt eine Zeit, wo er Buße tun kann und bekommt Gnade, zur Buße zu kommen. Und ich hoffe, dass du diese Zeit weise gebraucht hast. Wenn du jetzt das anschaust, ist es tatsächlich so, dass wir sogar lebendige Steine sein sollten. Tot in dieser Welt, aber lebendig für Gott. Aber das Einzige, das dich bewegt, ist nicht das, was du im Fernsehen heutzutage siehst. Es ist sehr unterhaltend, je näher wir zur Wiederkunft Jesu kommen. Aber ganz besonders ist es so, dass diese Nachrichten deine Aufmerksamkeit erregen. Aber vergiss das. Jesus sagt, schau nach oben, gerade in dieser Zeit. Je mehr du abgelenkt wirst davon, an deiner persönlichen Beziehung mit Gott zu arbeiten, verschwendest du Zeit. Es gibt nichts Wichtigeres als das, was jetzt in dieser Zeit geschieht, als deine Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren. Und das bedeutet unter jeglicher Art von Druck, und du kannst vielleicht nur mit ihm kommunizieren auf einem niedrigen Maß an Druck, aber das hilft dir gerade so durch die Situation durchzukommen. So, habe ich Vers 6 gelesen? Nein, ich habe Vers 6 noch nicht gelesen. Vers 6 heißt es darum, steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Er ist auserwählt, kostbar, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Ich weiß, es ist für keinen von euch eine Überraschung, aber Jesus wurde auserwählt. Er hat sich selbst geprüft oder prüfen lassen in jedem Lebensbereich, nicht nur in einem Bereich. Und du brauchst die gleiche Haltung, denn andererseits wirst du dich selbst disqualifizieren. Wenn du über Dienst und andere Bereiche nachdenkst, wo du darin arbeiten willst, ja, dann fang doch mal damit an, zuerst in dem Bereich treu zu sein, wo er dich zuerst hingestellt hat. Ansonsten wirst du nicht auserwählt sein. Er möchte, dass du treu bist in jedem Gebiet. Jesus hat immer den Herrn anerkannt. Wenn du dann Jesus zum Herrn gemacht hast oder einmal zum Herrn gemacht hast, dann hast du etwas Kostbares. Ich hoffe, du behandelst es auch als etwas Kostbares, das beschützt werden muss. Das ist der wertvollste, wichtigste Teil in deinem Leben, dass das weiter funktioniert, dass es an Ort und Stelle bleibt und wo die Entscheidungen getroffen werden. Du nennst ihn vielleicht nur Herr, aber derjenige, der ihn zum Herrn macht, lässt ihn die Entscheidung treffen. Wie ich bereits gesagt habe, Jesus ist voller Gnade und Wahrheit und er ist dazu da, dir zu helfen, auf dem schmalen Pfad zu bleiben. Er wird dich nicht überwältigen und überladen, aber er möchte, dass du aufwächst. Jeder Elternteil möchte, dass sein Kind aufwächst und bei Gott gibt es keinen Unterschied. Er möchte, dass du aufwächst. Aber du wirst nicht aufwachsen, wenn dein Leben nicht unter einem gewissen Druck steht.
Er möchte, dass du schnell lernst auf dem schmalen Weg. Du bist hier nicht bei einem akademischen Kurs. Du verstehst das nicht. Wenn du auf den schmalen Pfad kommst, erfährst du die beste Schulung, auf der du jemals in deinem Leben gewesen sein kannst. Der Druck ist bei einem Maximum, das Gott erlauben wird, um deines Trainings willen. Und der Druck ist am geringsten, wie er möglicherweise sein kann, um sicherzustellen, dass diese Dinge in deinem Leben gegründet werden. Und Gott hat das Sagen. Das ist der beste Ort, wo man jemals sein kann. Wenn du etwas studieren willst, studiere den schmalen Pfad. Was bedeutet das?
Was bringt es hervor? Wenn du auf dem schmalen Pfad bist, dann verändert sich dein Leben. Du lernst die Dinge dann auf dem schmalen Pfad eben nicht ohne Überführung. Wenn du reagierst und widerstehst, dann wird der Druck zunehmen. Aber dieser Druck kann dich an die Wurzel der Themen bringen, wo dich irgendetwas überführt. Und dann wirst du auch schnell wachsen. Wenn du an die Wurzel von irgendetwas kommst, du hast das vielleicht noch nie gehört, dann entfernst du das alte Fundament, auf dem dein Leben gegründet war. Und an dessen Stelle bringst du ein stabiles, starkes Fundament stattdessen. Das ist wahr. Und das kann verbreitert und vertieft werden. Aber vermassle es nicht. Du musst Gott weiterhin vertrauen, okay? Und das von ganzem Herzen. Und Paulus hat in Epheser Folgendes geschrieben, in Kapitel 2, Vers 10. Epheser, Kapitel 2, Vers 10. Dort heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn du von schlechten Taten Buße tust, dann ist das nicht ausreichend. Du musst von toten Werken Buße tun. Und ein totes Werk ist alles, wovon Gott dir gesagt hat, was du nicht tun sollst. Bei deiner Errettung hättest du davon überzeugt werden sollen, dass nichts Gutes da ist, was in dir lebt. Das steht in Römer 7, Vers 18. Und wenn du davon überzeugt bist, dann fängst du auch nicht mehr wieder an, Entscheidungen aus deinem Verstand herauszutreffen. Dann wirst du Gott auf all deinen Wegen anerkennen und wirst nichts mehr tun, ohne es mit ihm überprüft zu haben. Er ist der Einzige, der das Ende von Anfang an sehen kann. Du bist dazu berufen. Und du hast eine Einladung bekommen. Und das bedeutet, dass Gott alles bereitstellt, was es braucht, damit du das tun kannst. Wenn Gott dich einlädt, dann wird er auch für das sorgen, was dafür notwendig ist, das zu tun, was er sagt. Jetzt hast du die Gnade, seine Werke zu tun. Und das geschieht durch dich. Aber du bist dafür verantwortlich, dass du diesem Werk nicht widerstehst. Dafür bist du verantwortlich. Aber er kann es durch dich tun, wenn du ihm nicht hilfst dabei. Wenn du Gott viel hilfst, dann kann er wenig tun. Wenn du Gott wenig hilfst, kann er viel tun. Wenn du Gott aber überhaupt nicht hilfst, dann kann er alle Dinge durch dich tun. Vielleicht möchtest du, dass Gott es ohne dich tut. Aber das ist doch ein größeres Wunder, tatsächlich, wenn er es durch dich tun kann. Und du musst das erkennen, dass Gott es durch dich persönlich tun möchte. Und er wird sich daran nicht ändern. Aber du wirst vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber widersteh ihm nicht. Gott ändert seine Meinung nicht. Wenn du darüber nachdenkst, alles zu tun, was Gott für dein Leben geplant hat, dann könnte es etwas überwältigend für dich sein. Aber denk doch mal an unseren Herrn Jesus Christus. Denkst du nicht, dass es auch für ihn überwältigend war? Du musst wirklich erkennen, dass Jesus in seiner Menschlichkeit kam. Und ich bin mir sicher, wenn du bestimmte Schriftstellen liest, dann wirst du sehen, dass es für ihn überwältigend war. Aber er hat es erwählt, sich selbst Gott unterzuordnen, die Gefühle, die er hatte. Und es sind Gefühle, die wir auch erfahren können. Alles, wo er durchgegangen ist, können wir auch durchgehen. Also stelle sicher, dass du dich mit Christus vergleichst. Das ist eine wichtige Aussage, wenn du sie aufschreiben möchtest. Wenn du dich Gott unterordnest, dann lass ihn das Werk tun in deinem Leben durch Überführung. Sag das noch einmal. Lass ihn das Werk in deinem Leben durch Überführung tun. Die Gemeinde heutzutage hat dieses System des Lernens abgelehnt. Und im Endergebnis haben sie das abgelehnt, wofür Christus den Preis bezahlt hat. Er hat den Preis bezahlt. Für deine Sünde, dass sie entfernt werden können, und zwar sofort, indem du sie Gott gegenüber bekennst.
Also jedes Mal, wenn du es vermasselst, überschreitest du die Grenze. Das ist noch nicht das Spielende. Du kannst einen neuen Anlauf machen. Deshalb haben wir diesen neuen Bund. Und wir nutzen die Tatsache, dass wir die Grenze überschritten haben, um uns selbst zu überprüfen, und zu erkennen, wo wir undicht sind. Stelle also sicher, dass du ihn zum Herrn machst.
Und alles, wofür wir diesen neuen Bund bekommen haben, das sind diese Verheißungen, gegründet darauf, dass er der Herr ist, der entscheidet. Die schlimmste Sünde in der Bibel, das glaube ich so, oder Sünden, sollte ich besser sagen, sind diejenigen, die versuchen, es auf eine andere Art und Weise zu tun. Sie versuchen also zur Wahrheit zu kommen, indem sie ihren natürlichen, fleischlichen Verstand gebrauchen. Denn sie möchten die Überführung überspringen und auch die Korrektur. Ich sage dir das jetzt, du verschwendest deine Zeit, wenn du es so machst. Und du wirst geistlich immer wieder zurückliegen. Du musst Überführung lieben lernen und erkennen, dass es ein Segen ist. Halleluja. In der Living Bible steht in 1. Petrus 2, Verse 1 bis 6 folgendes. Das steht in der Living Bible. 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 1 bis 6. Also befreit euch von euren Hassgefühlen. Gegenüber wem ist das gemeint? Das könnte jeder sein, das könnte auch Gott sein. Ich sage es noch einmal. Also befreit euch von euren Hassgefühlen. Tut nicht nur so, als wärt ihr gut. Schluss mit Unehrlichkeit und Eifersucht und damit hinter dem Rücken anderer zu reden. Jetzt, wo ihr erkennt, wie freundlich der Herr zu euch war, legt alles Böse, Täuschung, Neid und Betrug ab. Sehnt euch danach, in die Fülle eurer Errettung aufzuwachsen. Schreit danach, wie ein Baby nach seiner Milch schreit. Okay? Ich höre dieses Schreien momentan nicht, aber okay. Also kommt zu Christus, der das lebendige Fundament ist, eines Felsen, auf das Gott baut, obwohl die Menschen ihn verschmäht haben. Hast du ihn verschmäht? Hast du die Art und Weise, wie er gelernt hat, abgelehnt und auf die Art und Weise, wie er sich dem Vater untergeordnet hat? Er ist für Gott sehr wertvoll. Sehr wertvoll für Gott. Wenn du also die beiden Dinge tust und die Dinge tust und Gott untergeordnet bist in deinem Alltagsleben und unter Druck, was sagt das über dich aus? Das sagt mir, dass du wertvoll bist. Und das heißt es, er ist sehr wertvoll, der ihn vor allen anderen erwählt hat. Und nun seid ihr zu lebendigen Bausteinen geworden, die Gott für den Bau seines Hauses braucht. Ein Stein muss einen gewissen Druck abfangen. Hör auf, dich selbst zu betrügen, dass du keinen Druck brauchst. Wenn ich irgendwo einen Backstein hinsetze, dann muss er einen Druck aushalten können. Und wenn ich dich also, oder wenn Gott dich in sein Gebäude oder Haus einfügen will, ich warne dich, erwarte etwas Druck. Mehr noch, ihr seid seine heiligen Priester. Wie bekommst du diese Qualifikation? Habe ich da irgendwas verpasst? Gab es irgendwo einen Doktortitel oder irgendwelche Grundlagen? Also mehr noch, ihr seid seine heiligen Priester. Also kommt zu ihm, ihr, die ihr ihm durch Jesus Christus wohlgefällig seid. Und bringt Gott das dar, was ihm gefällt.
Darf ich euch nochmals daran erinnern, was ihm gefällt?
Etwas zu tun, und zwar unter Druck. Die Heilige Schrift drückt es so aus. Seht, ich sende Christus als den sorgfältig ausgewählten, kostbaren Eckstein meiner Gemeinde. Und ich werde diejenigen, die auf ihn vertrauen, niemals enttäuschen. Jesus weiß genau, was er wann zu tun hat. Und in der Bibel heißt es, es ist eine Zeit und ein Ort für alles. Du musst also verstehen, dass Jesus diesen Ort und diese Zeit kennt. Er weiß, was als nächstes zu tun ist. Es ist nicht gut zu sagen, ich habe das letzte Woche so gemacht. Nein, du musst Gott weiterhin anerkennen. Wenn du auf deinen Zeitplan schaust, dann solltest du im Timing des Herrn sein. Wenn du nicht in Gottes Timing bist, dann dienst du Gott nicht. Wie kannst du das sonst? Denn wenn du sein Knecht oder Diener bist, dann bist du bereit, alles zu tun zu dem Zeitpunkt, wo er es sagt. Und du bringst keine Ausreden hervor. Du schaffst es vielleicht im ersten Anlauf. Das ist ein Vorrecht, Gott zu dienen und zu repräsentieren. Halleluja! Kennst du, wie die Bibel uns sogar beschreibt? Zuallererst sagt sie uns, wir sind wie ein Luftzug oder ein Atem, der heute da ist und morgen wieder weg ist. Aber das ist ein Vorrecht, ein Gefäß in seinem Haus zu sein und von ihm in jeglicher Art und Weise gebraucht zu werden, um Gott zu repräsentieren. Und du hast eine Einladung bekommen, das zu tun. Also vermassle das nicht. Wenn wir auf diesen speziellen Abschnitt schauen, den wir gerade gelesen haben, Petrus hat da den Juden geschrieben. Also sie hatten gut angefangen. Aber sie wurden in der Verfolgung zerstreut und das war nicht so nett. Aber sie haben die Güte Gottes gesehen. Sie haben gesehen, wie Gott für sie gesorgt hat, wo sie gereist sind in andere Länder. Und Gott hat wirklich gesagt, ich habe euch erwählt, auserwählt. Du wirst nicht auserwählt, nur weil du wiedergeboren bist. Du bist berufen, aber du bist nicht auserwählt. Wisst ihr, was da den Unterschied macht? Wenn ihr es nachlesen wollt, im Buch Die sichtbaren Söhne Gottes, dort ist der Unterschied beschrieben. Da ist es so, dass du Jesus noch nicht zum Herrn gemacht hast. Und manche von euch müssen das sich mal anschauen, dass du Jesus auf jeglichem Level von Druck zum Herrn machen kannst. Warum fängst du nicht jetzt sofort an? Was hält dich auf? Du schaust darauf, aus deiner Sicht, dass du ihn zum Herrn machen willst auf einem hohen Maß an Druck, aber du hast die Gnade nicht dazu. Fang doch mit den leichten Dingen an, mit den kleinen Dingen und sei treu darin. Ja, die Juden mussten ein gutes Bekenntnis ablegen und das führte zu einigen Problemen. Und das bedeutet auch Schwierigkeiten für sie. Bedeutet, dass es ihnen in den anderen Ländern nicht mehr bequem war. Aber sie haben das gemacht, weil sie es sollten. Was wirst du tun, wenn dich jemand fragt über Jesus? Und du weißt, er ist nur in Jerusalem gestorben. Du musst dann echt deinen Mund halten und keine Lügen erzählen. Aber worauf es ankommt, ist das, was sie danach getan haben. Und du wirst es auch selbst bei dir sehen durch deine Taten. Also mussten sie in diesen tagtäglichen Themen überwinden. Und dort definieren wir uns auch selbst. Du musst nicht nur in einem Bereich, sondern in vielen Bereichen überwinden. Und mit Gottes Gnade, aber er möchte, dass du bereit bist für die nächste Ebene. Und das ist eine gute Nachricht, worüber Petrus auch gesprochen hat. Wenn du fortfährst zu lernen aus deinen Fehlern, das macht dich zu einem Priester Gottes. Ist das nicht ziemlich gut? Die meisten mögen das. Da draußen gibt es andere, die die gleichen Fehler unter Druck machen. Und auch sie brauchen Hilfe. Sie müssen aufhören, damit zu sündigen. Wenn du aufhörst zu sündigen, dann wirst du ein großer Vermögensgegenstand im Leib Christi sein. Dann wirst du ein heiliger Priester von Gott sein. Aber wie wirst du ein heiliger Priester von Gott sein, wenn du weiterhin sündigst? Denn was du versuchst zu tun ist,
du sagst einem anderen, ich versuche dir zu helfen, nicht zu sündigen. Aber du sündigst ja selbst noch in diesem Bereich.
Joseph Hedgecock hat mir vor langer Zeit Folgendes gesagt. Und ich wiederhole es noch einmal. Wahrscheinlich kennt ihr es bereits. Aber du kannst jemandem nicht in einem Bereich helfen, wenn du es selbst nicht richtig tust. Wenn du also immer noch Fehler machst, kannst du niemand anderem helfen. Du musst selbst zuerst Buße tun. Und Gott wartet auf dich, dass du deine Errettung in Furcht und Zittern erwirkst. Hast du heute Zeit für das? In deinem geschäftigen Leben? Hältst du Ausschau nach Herausforderungen und Schwierigkeiten? Oder schaust du eher nach der bequemen Alternative? Du musst nicht sehr lange warten heutzutage, bis du eine herausfordernde Situation hast. Wenn du eine hohe Berufung auf deinem Leben hast, dann brauchst du schwierige Situationen, wirklich. Also beschwer dich dann nicht, wenn sie auftauchen. Du bist derjenige, ich bin derjenige, die festlegen, ob er mich gebrauchen oder dich gebrauchen kann. Also ich muss ein heiliges Gefäß sein. Wir haben über Heiligkeit gesprochen. Jeder kann heilig sein, wenn kein Druck da ist. Aber unter Druck heilig zu sein, das ist eine andere Sache. Da geht es darum, ihm wirklich zu vertrauen und dass ich nicht die Herrschaft übernehme. Ich muss ihm wirklich vertrauen, mit meinem ganzen Leben muss ich ihm vertrauen lernen. Und dann gebrauche die schlechte Frucht, die sich zeigt in schwierigen Situationen, um Gebiete oder Bereiche zu identifizieren, woran du dringend, wirklich dringend, also jetzt hätte ich beinahe medizinische Hilfe gesagt, aber wo du Buße brauchst. Halleluja. Und Jesus hat das in Matthäus 6, Vers 33 und 34 gelehrt. Matthäus Kapitel 6, die Verse 33 und 34. In Vers 33 heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage.
Das Wort morgiger Tag in Strong's ist die Nummer 839. Es kommt von einem anderen Wort, das eine Brise bedeutet, das heißt die Morgenluft. Das bedeutet etwas Frisches. Morgiger Tag, nächster Tag.
Es ist jetzt keine Zeit, bezüglich deiner Fundamente faul zu sein. Diese Welt vergeht bereits. Und du wunderst dich vielleicht, warum das geschieht. Ich glaube, das ist wegen der Braut. Denn sein Volk, das sind diejenigen, die Teil der Braut sein wollen, die werden sich mit diesen Dingen beschäftigen, die da erscheinen, wenn diese Welt vergeht. Jemand hat es mal so erklärt. Das ist, wenn du quasi ein Waschbecken voller dreckiger Geschirr hast, aber du siehst das nicht, weil das Wasser es bedeckt. Und während diese Welt vergeht, fließt das Wasser ab. Und was offenbart wird, ist dieses ganze dreckige Geschirr, mit dem du dich die ganze Zeit nicht beschäftigt hast, das durch das Wasser bedeckt war. Und wir sind gerade jetzt in dieser Zeit. Es wird niemals eine bessere Zeit geben, das Königreich Gottes jetzt zu suchen. Da wird es nicht eine bessere Zeit geben. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Bezüglich eurer Haltung und Einstellung und eurem Motiv zu dienen. Wenn du es schwierig findest zu dienen, warum? Dienst du? Oder hast du die ganzen Menschen erfolgreich aus deinem Leben entfernt, denen du eigentlich dienen solltest?
Du musst sicherstellen, dass du unter jemanden dienst, der wiederum jemand anderes dient.
Wie kannst du sonst ehrlich bezüglich deiner Einstellung, deinem Motiv sein, um gerecht zu sein? Muss es so sein, dass du nicht sündigst. Und erinnere dich daran, Gott ist in Kontrolle. Also stelle sicher, dass er dich nicht versuchen wird über das hinaus, was du ertragen kannst. Aber wenn du sündigst unter jeglicher Art von Druck, dann kannst du nicht sagen, Gott hat mich dazu gebracht, dass ich sündige. Das steht in Jakobus 1 und das kannst du lesen, wenn es notwendig ist. Aber Gott ist nicht derjenige, der dich überlädt. Wenn du sündigst, dann hattest du Zugang zur Gnade, zu allem, was du brauchst, nicht zu sündigen. Und darüber spricht das Buch Jakobus. Es wird zu unserem Nutzen geschrieben in diesen letzten Tagen. Du musst also wirklich gut Acht geben. Lass mich definieren, was Sünde bedeutet. Ich werde das immer wiederholen in jeder Konferenz. Ihr wisst, ich bin ein Prediger der Gerechtigkeit. Und wenn ich über Sünde reden muss, Sünde ist alles, was Gottes vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanke, Absicht oder Handlung gegenübersteht. Ich sage das noch einmal. Also Sünde ist alles, das dem entgegensteht, was Gottes vollkommener Wille ist für dein Leben, ganz persönlich, in Gedanke, Absicht und Handlung. Ich liebe diese Art und Weise, wie Gott sich mit jedem Einzigen beschäftigt von uns. Es ist dir nicht erlaubt, dich mit irgendjemand anderem zu vergleichen. Du darfst dich nur selbst mit unserem Herrn Jesus Christus vergleichen. Wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, dann gehorchst du Gott nicht. Dann gibst du denn nämlich entweder auf oder du wirst aufgeblasen und stolz. Beides ist falsch. Der Einzige, mit dem du dich vergleichen sollst, ist Christus. Und er hatte es nicht leicht. An dieser Stelle wird uns gesagt, dass wir zuerst das Reich Gottes danach trachten sollen. Manche bekommen so die Vorstellung, wir haben doch schon das Reich Gottes. Aber du musst auf die Frucht schauen in deinem Leben. Die Frucht erzählt uns die Geschichte dazu. Ich spreche übrigens über gute Frucht, nicht die schlechte Frucht. Die Frucht, die zeigt, dass das Joch leicht ist und die Last sanft. Die Frucht, dass du darüber dich freuen kannst, das ist die Frucht, nach der wir Ausschau halten. Wenn du es schwierig findest, zu gehorchen, dann gibt es irgendwo ein Problem. Denn die Schrift hier warnt uns, nicht zu denken. Und ich mag das. Wisst ihr, wie viel Zeit ich schon verbracht habe, damit euch zu sagen, dass Denken gefährlich ist? Aber hier heißt es ja, denke nicht über morgen nach. Und dieser morgige Tag beinhaltet, dass man sich auch davor fürchtet, was als nächstes kommt. Das ist nicht Teil deiner, das ist nicht deine Sache. Das Wort morgig beinhaltet dein eigenes Wohlergehen, dass das auch nicht deine Sache ist. Das ist Gottes Angelegenheit. Auch das Böse ist kein Problem. Warum? Denn wenn du an deiner Beziehung mit Gott arbeitest und deiner Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren, dann wird er dir Upgrades geben darüber, was der Teufel tut. Du solltest also deinen Tag anfangen. Das ist für einige von euch vielleicht furchterregend, aber ihr habt es von mir schon einige Male gehört. Ihr solltet mit diesen Geboten anfangen. So fangen wir unseren Tag an. Dein Wille soll geschehen. Ich möchte doch herausfinden, was er möchte von mir, was ich tun soll. Als ich da anfing, da sah ich nicht wirklich sehr schlau aus, denn es war schon schwierig genug und ich brauchte nicht noch mehr Druck. Ich hatte so viele Aufgaben den ganzen Tag zu tun. Wieso sollte ich ihn dann noch nach Geboten suchen? Sicherlich spreche ich jetzt aber aus dem Natürlichen heraus und gebrauche meinen dummen Verstand und denke, das brauche ich doch nicht zu tun. Aber wenn du anfängst, so zu denken, dann wirst du dich selbst von großen geistlichen Dingen berauben. Du beginnst den Tag mit seinen Geboten und trachtest danach, das zu tun, was er sagt. Zuallererst und am allerwichtigsten ist dir das. Und seine Gnade wird ausreichen und genügen. Und das bedeutet, dass du einen Nutzen ziehst von dieser Gnade den ganzen Tag über. Wenn du aber da sitzt und nicht aus dem Bett kommst und seine Gebote nicht suchst, wie wird dein Tag dann verlaufen? Deine Gnade ist genügend für das Böse, das du jeden Tag erfährst. Das ist es. Wenn du es leicht findest, dann ist das, weil du die ausreichende Gnade hast, nicht weil du so cool bist oder so schlau oder so gebildet oder so intellektuell. Du solltest besser dem die Ehre geben, dem sie gebührt. Er ist derjenige, der es leicht macht. Stelle sicher, dass du das den Leuten auch sagst. Aber du musst wirklich nach seinen Geboten Ausschau halten. Lasst uns Lukas Kapitel 13 lesen, die Verse 18 bis 21. Und ich spreche hier immer noch über das Reich Gottes. In Lukas 13, ich beginne mit Vers 18. Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich? Vers 18. Und womit soll ich es vergleichen? Vers 19. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Vers 20. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Vers 21. Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Im Königreich Gottes, jetzt, Ich habe noch eine Ausgabe des Bildes, Buches, jemand hat es mir gegeben. Im englischen Buch, das Königreich Gottes jetzt, in Kapitel 2 mit der Überschrift Das Himmelreich. Und die, die online sind, hier seht ihr, wie das Buch aussieht. Dort schreibt Joseph Hedgecock auf Seite 17, Gott hat den Samen seines Geistes in dich gelegt, als du wiedergeboren wurdest. Manchmal magst du das Gefühl haben, dass du nicht viel hast. Aber wenn du dich dem Gärtner, dem Vater hingibst und ihm erlaubst, das zu tun, was er in dir tun will, kann dieser kleine Samen wachsen und größer werden als alle anderen Kräuter auf dem Feld. Also hierfür gibt es Bedingungen. Darauf gegründet, auf dem, was Joseph jetzt eben gesagt hat oder geschrieben hat an der Stelle. Wenn du dich der Herrschaft Jesu Christi unterordnest, wird die geistliche Saat, das Reich Gottes, in dir wachsen, bis sie alles andere überwindet und anderen Leben schenkt. Und er fährt fort an dieser Stelle. Ein kleines bisschen Sauerteig kann ein ganzes Brot durchsäuern. Das ist es, was Gott in uns getan hat. Er hat den Samen des Glaubens und seinen Geist in jeden von uns gelegt. Wenn du dem Meister nachgibst, wird dieses kleine bisschen Sauerteig dich völlig verändern. Dein Geist, deine Seele und dein Leib werden heilig und im rechten Stand mit Gott sein. Da ist ein Teil, den Gott tut, und ein Teil, den du zu tun hast. Gott macht keine Fehler. Er ist niemals das Problem. Wir müssen aber willens sein, das Königreich Gottes vollständig in jedem Bereich anzunehmen und das in jedem Bereich unseres Lebens. Jetzt haben wir die Chance, den Erdboden zu bereiten für diese Saat, die Gott dir gegeben hat. Und du solltest die ganze Zeit genau daran arbeiten. Hoffentlich hörst du Gott in immer mehr Bereichen. Wie ich bereits gesagt habe, bemühe dich darum, Jesus wirklich in allen Bereichen als Herrn aufzurichten. Ich hoffe, dass du das auch praktisch tust, ganz besonders im Bereich des Denkens. Du bist vielleicht in einer Situation, wo du nicht denkst, aber es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du denkst. Und es ist gefährlich zu denken. Du musst um Erlaubnis bitten zu denken und worüber du nachdenkst. Und du kannst auch dein Gedankenleben anschauen. Der Kampf findet in deinem Verstand statt. Wenn du dir nicht sicher bist darüber, dann lies Kapitel 14 im Buch Worauf die Zeit läuft ab, Band 2. In diesem Buch, in Kapitel 14, ist die Rede von diesem Kampf im Verstand. Also Denken ist gefährlich. Dein geistliches Fundament ist durch die Herrschaft von Jesus Christus aufgerichtet. Und er ist der richtige Vermittler zwischen dir und Gott, und er weiß, wann es Zeit ist zu denken und wann es keine Zeit ist zu denken. Er war an dieser Stelle, du warst noch nicht dort. Er ist vorausgegangen und er ist zuerst da gewesen und hat die Prüfung bestanden. Er weiß, es gibt eine Zeit zu denken und auch eine Zeit nicht zu denken. Und Jesus muss Herr von allem sein. Hast du das in diesen grundlegenden Bereichen zuallererst getan? Wenn du das nicht getan hast, ja, wie wird es denn sein, wenn die größeren Dinge kommen? Die werden alle zusammenfallen. Du hast jetzt also die Möglichkeit, in diesen alltäglichen Dingen das zu tun. Ich sage es noch einmal. Denken ist gefährlich. Dein geistliches Fundament ist nur so stark wie das schwächste Glied. Okay? Dein geistliches Fundament ist nur so stark wie das schwächste Glied. Sobald du aus deiner eigenen Herrschaft heraus agierst, in jeglichem Gebiet, wird alles anhalten. Zumindest fängt Gott an, hört Gott auf, dich zu unterstützen und wird dir widerstehen. Und das wird in diesen letzten Tagen sehr oft geschehen. Du hast vielleicht noch nie gesehen, dass Gott dir widersteht in den Tagen zuvor, wie er es jetzt macht. Ich hoffe, einige von euch habt diese Erfahrung schon gemacht. Das ist schockierend, wenn du siehst, dass Gott dir widersteht. Aber diejenigen, die dann sich darum gemüht haben, es auf Gottes Art und Weise zu tun, die hat er unterstützt. Und das ist eine gesegnete Sache, wenn er uns unterstützt. Ich habe Zeugnisse von vielen Menschen auf der ganzen Welt gehört, wie Gott ihnen Hilfe gibt, mehr als je zuvor. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Ja, er unterstützt die Menschen mehr, aber er widersteht ihnen auch mehr. Und das wird zunehmen auf diese Art und Weise. Also lasst uns sorgfältig darauf achten, dass wir sein Fundament in uns errichten. Jesus hat in Matthäus 7 gesagt, ich lese in Matthäus 7 die Verse 24 bis 27. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 24. Dort heißt es, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Vers 25. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ich glaube, dass Gott sein Werk durch jeden von uns tun kann, auf eine großartigere und größere Weise, wenn unser Fundament richtig gelegt ist. Er kann das Ende von Anfang an sehen und kann auch sehen, ob wir auf dem Fels oder dem Sand gebaut haben. Wie ich schon gesagt habe, wenn du die ganze Zeit denkst, dann baust du auf dem Sand auf. Wenn du aber wirklich hörst und gehorchst, dann baust du auf dem Fels auf. Das ist der Unterschied. Du kannst es aufhalten, dass das Fundament deinem eigenen Leben errichtet wird durch Unglaube. Wenn Gott tiefer gehen möchte und tiefer und noch tiefer, dann wird sich Unglaube zeigen in deinem Leben wegen etwas anderem, den du dienst oder auf das du hörst, dass Gott nicht untergeordnet werden kann. Also jeder Bereich, den du zurückverfolgst, ist aufgrund dessen, dass da eine Lüge ist, die du geglaubt hast. Und das ist keine Lüge, von der du geglaubt hast, dass es eine Lüge ist, sondern eine Lüge, von der du geglaubt hast, das muss doch die Wahrheit sein. Aber du hörst auf das Fleisch die ganze Zeit und hast auf eine falsche Stimme zu der Zeit gehört. Und Satan bekam dadurch Zugang
und ernährte einfach nur eine fleischliche Begierde, die du befriedigt haben wolltest. Und er konnte dich dann dazu bringen, etwas zu glauben, das du sowieso glauben wolltest. Er hat dir einfach dabei geholfen. Du wolltest es glauben, denn du hast damit weitergemacht. Und deswegen ist dein Gebäude zusammengefallen.
Jesus spricht also über Fundamente in Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Und genau das müssen wir tun. Wir müssen diese Bereiche identifizieren und alles entfernen, das nicht auf dem Fels gebaut ist. Und wenn du diese Bereiche identifiziert hast und entfernt hast, sodass Gott einfach damit fortfahren kann, mit dem, was er durch dich tun möchte. Ich glaube, du hast es vielleicht auch schon bedauert. Aber du hast diesem Prozess widerstanden, wo er dich umgebaut hat. Aber die, die in diesem Bereich des Umbaus sind, bleib einfach dran. Also lerne, auf dem Fels aufzubauen. Und wenn du auf dem Fels aufbaust, dann werden Prüfungen und Schwierigkeiten daherkommen. Aber es wird sich nichts bewegen. Es ist niemals zu spät, ein starkes, stärkeres Fundament zu errichten. Es ist niemals zu spät. Ich glaube, Gott ist derjenige, der Stürme, so kleine, nicht die großen Stürme, geschickt hat, um uns aufzuwecken, damit wir erkennen, dass unser Fundament oberflächlich ist. Denn wir sind nicht ehrlich und wir prüfen oder überprüfen uns nicht selbst. So ein bisschen Erschütterung kommt und dann fällt irgendetwas vom Gebäude ab. Oder? Und die Absicht des Ganzen ist, dass du zur Gerechtigkeit aufwachst. Und dann kannst du hingehen und ein tieferes Fundament aufrichten, das du am Anfang hättest errichten sollen. Eine weitere Schriftstelle in Lukas 14, Vers 27 bis 30. Steht in Lukas 14, ich hoffe, wir haben noch Zeit. Ja. Weiß jemand, wann ich diese Einheit beenden soll? Lukas 14, Vers 27. Dort heißt es, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Vers 29. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Vers 30 und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. An dieser Stelle fängt Jesus an, über das Kreuz zu sprechen. Ich hoffe, dass das Kreuz vor dir steht und die Welt hinter dir liegt. Ich hoffe, dass du auf das Kreuz abzielst, dass du weißt, dass das Kreuz ist, das du tragen musst. Und du arbeitest daran, dass wenn du in diese Situation kommst, dass du nicht unter Druck versagst. Und das liegt vor dir. Nein, Jesus vergleicht das damit, dass ein starker Turm gebaut werden soll.
Wie viele errichten einen Turm? Viele sagen einfach, ich nehme ein Bungalow, vielen Dank. Das ist günstiger. Wer will schon einen Turm aufrichten?
Die meisten halten Ausschau nach einem bequemen Leben. Aber wer will denn einen Turm aufbauen, der das Kreuz repräsentiert? Zuallererst musst du eine Entscheidung treffen, dass du einen Turm errichten wirst. Nicht einen Bungalow am Strand irgendwo, so oberflächlich. Du entscheidest, dass du weitergehst und dieses Werk vollenden wirst. Nicht dein Werk, sondern du wirst sein Werk vollenden. Und dann musst du die Kosten überschlagen. Die meisten haben die Kosten nicht überschlagen für das, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Sie haben die Kosten für etwas anderes überschlagen. Aber du denkst nicht groß genug. Du denkst auch nicht hoch genug und stark genug. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Name des Herrn. Wenn ich umhergehe und Dinge im Namen des Herrn tue, dann bin auch ich ein starker Turm. Das heißt, ich kann mit Druck umgehen.
Es steht in Sprüche 18, Vers 10. Also ich kann Freude haben, wenn es die meisten nicht können. Joseph hat immer wieder gesagt, dass er mehr Spaß haben kann, wenn alles schief ging, als es die Menschen konnten, wenn alles gut verlief. Also der Name des Herrn ist ein starker Turm, Sprüche 18, Vers 10. Und ist es das, was du versuchst zu errichten? In einigen Ländern, in denen der Platz begrenzt ist, das habe ich wirklich selbst gesehen, in Kathmandu und auch in anderen Orten. Also in einigen Ländern, in denen der Platz begrenzt ist, muss man zuerst ein viel tieferes Fundament legen und auch dafür bezahlen, wenn es am Anfang gelegt wird. Also es ist kostspieliger. Du denkst vielleicht nicht so, wenn du fleischlich gesinnt bist. Aber wenn du Geld hättest auszugeben, wofür würdest du das Geld ausgeben? Das ist meine Frage an dich, die ich dir heute stelle. Würdest du es für das Äußere ausgeben, also für das, was man von außen sieht, oder das, was innen drin ist? Die meisten machen so 50 zu 50 oder würden sogar mehr an das, was man von außen sieht, bezahlen. Sie wollen doch ein schnelles Gebäude errichten und das schnell erledigen. Aber das ist kostspieliger. Gerade am Anfang, wenn du da anfängst, aber wenn dieses Fundament gelegt ist, dann ist das nicht oberflächlich, sondern wirklich tief. Und das ist vielleicht auch, dass jemand dich bereits auslacht, weil du ein Vermögen ausgegeben hast, nur um ein tiefes Fundament zu haben. Manche glauben sogar, dass eine tiefe Buße nicht erforderlich ist. Sie sagen, wieso tust du schon wieder Buße? Das musst du doch nicht machen. Das reicht doch einmal. Das werden dir manche Leute sagen. Hörst du auf diese Menschen? Oder führst du dein Notebook oder dein Notizbuch? Einige von euch haben noch keine Buße getan, weil ihr kein Notebook führt. Ihr müsst wirklich die Dinge aufschreiben, dass alte Dinge vergehen und neue Dinge kommen, dass du also wirklich eine Frucht der Buße zeigst. Und das macht am Ende ein gutes Gebäude auch aus. Und wenn du das tust und dein Fundament stark ist, wenn du Zeit damit verbringst, dann wirst du später einfach Freude haben. Denn wenn du in einige Länder gehst, die ich auch besucht habe, wenn dann dieses kostspieligere Fundament am Anfang gelegt wurde, wenn du dann ein weiteres Stockwerk darauf baust, dann kann immer wieder ein weiteres hinzugefügt werden und da musst du das Fundament nicht mehr viel anpassen, denn die Tiefe des Fundaments ist ja schon vorhanden. Du kannst es also genießen, dass ein Stockwerk dich einfach wenig kostet, einfach nur das Material und auch der zweite Stock, vielleicht noch ein Gerüst außenrum, das etwas kostet, noch das noch etwas. Aber du schaust dir dann andere an, die müssen wirklich ganz an den Anfang zurück und zu einem hohen Preis nochmal das Fundament legen. Also was von beiden möchtest du? Wenn du es nicht vollenden kannst, ja, dann werden dich die Leute auslachen. Aber vollende es nicht, ohne von Gott besondere Dinge zu bekommen und Anweisungen zu bekommen. Denn wenn du baust auf Basis von dem, was du aus dem Verstand glaubst zu tun, wenn du dann dieses Werk vollendest, dann wirst du das Werk des Teufels in deinem Leben vollenden. Dann lachen vielleicht manche über dich. Aber die meisten werden dir noch applaudieren. Also stelle sicher, dass du die Anweisungen von Gott bekommst und nicht deine eigenen Anweisungen hast. Trägst du dieses Kreuz? Möchtest du Gott kennenlernen und hören in schwierigen Situationen? Oder vermeidest du Druck? Das ist meine Frage an dich. Dein geistliches Leben, mein geistliches Leben, und die sollten beide gleich aussehen, wie eine Baustelle. Also da ist noch nichts vollständig. Und auch mein geistliches Leben ist nicht vollständig. Das sind immer noch ein paar Dinge, die dazugefügt werden, seitlich davon. Und ich bin auch noch nicht ganz oben angelangt. Ich habe noch nicht das Vollmaß der Fülle Christi erreicht. Aber dann kommt ein weiteres Stockwerk und noch ein weiteres Stockwerk. Und dann habe ich mehr Verantwortung. Und das Joch ist sanft und die Last ist leicht. Aber die ganze Arbeit für das wurde vor Jahren schon getan. Und genau, du kannst es genauso tun. Ja, und du lachst vielleicht auch gelegentlich über mein Gebäude, weil es irgendwie so ein bisschen durcheinander aussieht. Aber nächste Woche kommt schon ein Stockwerk dazu und so wird das auch weitergehen. Also, es geht darum, die Kosten zu überschlagen. Halleluja. Lasst uns Matthäus 7, Verse 13 bis 16 anschauen. Steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Okay. Also macht das Mikrofon aus, dass ich kein lautes Geräusch. Jawohl, ich habe das Mikrofon nicht zerstört. Matthäus 7, Verse 13 bis 16. Und hier in Vers 13 wird uns gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Heutzutage kämpfen die meisten darum, auf dem breiten Weg zu bleiben, um ihres Fleisches willen. Also sie kämpfen gegen die Überführung, wenn schlechte Frucht sich zeigt. Aber es hätte eigentlich gegenteilig sein sollen bei dir. Und es sollte dir gesagt worden sein, dass du auf dem schmalen Pfad bleibst, dass du ihn findest und dass du darum ringst, diesen schmalen Pfad zu betreten. Ich glaube, dass jedes Kind Gottes auf diesem schmalen Pfad sofort nach der Errettung gelangt sein sollte. Warum? Weil der Teufel Wege, die richtig scheinen, gebraucht. Und er kann dich dann zu einem Heuchler machen, auf dem schmalen Pfad, wie ich schon gesagt habe. Wirst du den minimal notwendigen Druck haben, den du brauchst, und Gott wird dir das Maximum an Wachstum geben, geistlich gesehen, auf diesem schmalen Weg. Und Gott hat das Ganze unter seiner Kontrolle, und ich glaube, dass du geistlich aufwachsen wirst, aber nicht, wenn du nicht auf dem schmalen Pfad bist. Also nicht, wenn du nicht auf diesen schmalen Pfad kommst. Du kannst ein Narr werden, wenn du versuchst, dein Leben bequemer zu machen, indem du einfach tust, was du willst und wann du es willst. Diejenigen, die Gott ehrfürchtig fürchten, auch auf diesem schmalen Pfad, die wissen, dass der Druck gut ist für sie. Die Sünde, die sich unter diesem Druck zeigt, und danach halten sie Ausschau. Sie kennen die Gnade Gottes und sie kennen auch Gottes Güte. Und du solltest in dieser Güte auch fortfahren. Halleluja. Und ich hoffe, dass du das tust. Also stelle sicher, dass du das genießt, diese Gnade auf dem schmalen Pfad. Okay? Die Gnade ist da auf dem schmalen Pfad, um zu lernen, was schiefgelaufen ist unter Druck. Und da, an dieser Stelle, erfährst du die Gnade. Ich glaube, der schmale Pfad stellt uns genau das bereit, was wir brauchen, das richtige Maß an Druck für jeden Einzelnen. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn du das erwägst, dass alle von uns, also das ist wirklich von Gott so gedacht und das hilft uns, unseren Glauben in Gott zu entwickeln und auch diese Frucht des Geistes zu entwickeln. Diejenigen, die auf dem schmalen Pfad sind, wissen, dass der Druck auch zunehmen kann. Und wenn du dich dann wunderst, warum? Und das ist deshalb, weil du dich nicht selbstbeständig verleugnet hast und täglich dein Kreuz auf dich genommen hast. Wenn du diesen Druck ablassen willst, dann tu Buße davon und frag den Herrn, warum das so ist. Und nochmal, der Druck sollte schon auf einem geringen Maß die ganze Zeit über da sein. Es ist wirklich so, dass du den Druck eigentlich gar nicht spürst, wenn du Christus nachfolgst. Also ich bemerke das nicht. Für mich ist das Freude. Und es kümmert mich auch nicht. Die einzige Zeit, wo ich es bemerke, ist, wenn der Druck wieder ansteigt und ich meine grundlegenden Dinge nicht tue, was selten vorkommt. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich nach mehr Druck Ausschau halte, denn ich weiß, da gibt es Dinge da draußen, durch die muss ich durch und deshalb arbeite ich beständig an meinem Fundament. Und du kannst das aber nicht haben, wenn du nicht auf den schmalen Pfad gelangst. Ich frage dich also nochmal oder bitte dich nochmal, stelle sicher, dass du auf dem schmalen Pfad bist, okay? Diejenigen, die töricht sind, hören auf diejenigen, die inwendig wie reisende Wölfe sind. Also, was ist jetzt nochmal das Wichtigste, auf das man aufbauen soll? Das ist 50-50. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, inwendige Dinge oder außerhalb gesehen, also ich werde nochmal eine Abstimmung machen, aber ich glaube, es ist inwendig. Wenn du an den inwendigen Dingen arbeitest, dann wirst du nicht auf diejenigen hören, die wie reißende Wölfe sind, inwendig gesehen, und einfach alles verzehren, was ihnen über den Weg läuft. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 3, ihr habt noch etwas Zeit, Philipper Kapitel 3, ich lese die Verse 1 bis 3. Philipper Kapitel 3, Vers 1 heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Vers 2. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wenn du eine Vorstellung davon haben möchtest, wie dein geistliches Gebäude aussieht, dann ist eine Sache, dass du dazu in der Lage bist, beständig zu jubeln in demütigen Umständen. Wenn du das nicht tun kannst, ist dein Fundament immer noch schwach oder unreif. Prüfungen und Herausforderungen sind wirklich ein Segen. Da kannst du dich selbst prüfen. Nochmal, wenn du das sorgfältig tust, dann siehst du, dass da auch viel darin liegt. Und wenn du das liest hier, Paulus hat hier erinnert, dass dieses sich im Herrn zu freuen sehr wichtig ist. Wenn du jetzt etwas hast am Ende, was du sagen solltest, was wären deine Schlussworte? Und Paulus sagt hier, schlussendlich sage ich, oder im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Sich freuen in dem Herrn. Worüber denn? Über die Tatsache, dass er Herr ist und dass er die Entscheidung in deinem Leben trifft und du nicht die Entscheidungen triffst in deinem Leben. Es war für ihn also kein Problem, das nochmals zu wiederholen. Er hat gesagt, für euch ist das sicher. Die Bibel sagt, es ist ein starker Turm und die Gerechten laufen hinein und sie sind gerettet. Was ist deine Sicherheit? Was ist meine Sicherheit? Ich sage dir, was meine Sicherheit ist. Meine Sicherheit ist, dass ich sicherstelle, dass ich das tue, was Gott möchte, was ich jetzt tue. Und solange ich das tue, was er mir jetzt zu tun gebietet, bin ich treu in dem, was er mir sagt, was ich tun soll. Und treu zu sein in dieser Sache wird mich dazu befähigen, in der nächsten Sache auch treu zu sein, was er mir sagt. Also stelle sicher, dass du auf diese Art und Weise lebst. Hier heißt es, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter. Hier sprechen wir über die bösen Arbeiter. Das ist jemand, der Böses tun möchte. Jemand, der keine Buße tun möchte, der der Überführung widersteht. Sie würden typischerweise sagen, das reicht doch aus, wiedergeboren zu sein. Sie verbringen ein Minimum an Zeit für ihr Fundament. Und sie tun dann, was sie wollen, wann sie es wollen. Sie haben ein seichtes Fundament, wie so ein Bungalow. Sieht nach außen vielleicht gut aus, weil du auch so einen möchtest. Also Hunde bellen. Also nimm dich in Acht davor. Sie bellen, wenn sie überführt werden. Also lass dich von ihnen nicht stören. Das ist vielleicht laut, aber du konzentrierst dich darauf, in diesen geistlichen Dingen zu wandeln und zu gehorchen und treu zu sein in den Dingen, die Gott dir gegeben hat, die du tun sollst. Es reicht nicht aus, Jesus Herr zu nennen. Also je mehr Druck du handeln kannst, desto besser ist es, okay? Noch ein weiterer Vers, Matthäus 7, Verse 22 und 23. Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Vers 23. Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es ist erstaunlich für mich, während ich über die Welt gereist bin, da ist es bei vielen im Leib Christi so, und bei einer nächsten Reise bin ich in Malaysia. Sie mögen meinen Besuch, aber sie mögen auch andere Dinge, die sie hören. Und sie werden gelehrt, darüber Gott zu hören. Und es gibt viele Kurse darüber, Gottes Stimme zu hören. Und die Beliebten lernen dich aber nicht wirklich, wie du Gott hören kannst. Die meisten, wo der Leib Christi am meisten Interesse daran hat, ist, Gott im Dienst zu hören. Also nimm dich in Acht davor. Also schau den Inhalt an, wenn du dir so einen Kurs anschaust. Es gibt keinen Kurs, Gott zu hören, sondern Gott im Dienst zu hören, also nimm dich in Acht davor. Ich sehe das immer wieder, das sind sehr oberflächliche Kurse und das Problem daran ist, dass du dabei lernst, wie du ein Heuchler wirst, wenn du diese Kurse besuchst. Denn alles, was du tust, ist, Gott in ein oder zwei Bereichen zu hören. Du hörst Gott nicht in allen Bereichen, du lernst einfach nur, Gott im Dienst zu hören. Und das ist ein Bereich, in dem es leicht ist zu lernen. Wenn man auf die Ergebnisse dann schaut. Denn Gott kann durch einen Esel sprechen. Also die Gefahr daran ist, dass es ein sehr oberflächlicher Kurs ist. Die Menschen wollen nichts darüber hören, Gott zu hören, welche Socken wir tragen sollen. Das würde heutzutage nicht in einem Kurs über Hören auf Gott vorkommen oder sehr selten. Also sei vorsichtig, wenn du diese Kurse anhörst und schau oder hör dir den Inhalt vorher an. Die Botschaft, die du heute wirklich brauchst, ist diese Botschaft der tiefen Buße und Umkehr. Und diejenigen, die größere Dienste aufbauen, haben nicht wirklich ein Interesse daran. Die meisten Gemeinden sind, also wirklich ein großer Teil, sind wahrscheinlich auf dem breiten Weg, solange sie nicht von toten Werken Buße getan haben. Okay? Also, pass auf, wenn du dir diese Dinge anschaust.
Die Frucht des Geistes ist der Beweis der Reife, nicht die Gaben des Geistes.
Also die Frucht des Geistes und nicht die Gaben des Geistes. Also stelle sicher, dass du wirklich lernst, Gott zu hören in allen Bereichen. Daran hängt es. Wenn du dieses Kommunikationssystem unter Druck nicht aufrechterhalten kannst, dann wird diese Frucht nicht kommen. Jetzt ist also die Zeit, an diesen Dingen zu arbeiten. Also, lass uns sehen. Also diese besondere Schriftstelle spricht darüber, was in den letzten Tagen geschehen wird. Lasst uns daraus lernen. Entweder arbeiten wir an unserem Kommunikationssystem und sind treu in dem, was Gott uns sagt, oder wir sind Arbeiter der Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit. Entweder arbeiten wir an den Dingen, die Gott uns zeigt, oder wir widerstehen und arbeiten an Ungerechtigkeit. Wenn du dich daran erinnerst, Ungerechtigkeit heißt ein Abweichen von der Wahrheit und der Korrektur zu widerstehen. Also eins von beiden. Entweder hörst du Gott in einer der beiden Bereiche, dann wirst du zum Heuchler oder lauwarm. Ich denke, wir hören hier mal auf wegen der Zeit. Ich habe noch etwas mehr zu sagen in der nächsten Einheit. Also wir nehmen jetzt eine kurze Pause. Und ich glaube, das sind wertvolle Einheiten. Und ich hoffe, ihr lest die Schriftstellen. Und ich habe hier auch noch einige Bücher, die ich noch erwähnen möchte. Und in der nächsten Einheit möchte ich auch über ein paar Bücher noch sprechen. Ihr habt auch gehört, wie ich gesagt habe, dass das Notebook oder Notizbuch, dass ich das erwähnt habe. Und ich empfehle euch, dass ihr das wirklich erstellt. Und du wirst nicht von etwas Buße tun, wenn du nicht immer wieder in diesen Bereich zurückkommst und bis zur Wurzel kommst. Also stelle sicher, dass du dieses Notizbuch erstellt hast, so wie es Joseph Hitchcock in Wach auf Band 1 beschrieben hat. Und das zeige ich euch nochmal am Anfang der nächsten Einheit. Also vielen Dank. Das Thema ist stärkere Fundamente. Hört weiter zu. Die nächste Einheit kommt.